retten konnte, klar ist aber wohl, dass niemand überlebt hat. Werner Schoninger hat die Nachrichten an diesem Donnerstagnachmittag.
Nach dem Flugzeugabsturz in Indien gibt es offenbar keine Überlebenden. Das hat der Polizeichef der Stadt Ahmedabad mitgeteilt. Außerdem gäbe es auch Todesopfer am Boden, deren genaue Zahl sei allerdings noch unklar. An Bord der verunglückten Maschine von Air India waren offiziellen Angaben zufolge 242 Menschen. Das Flugzeug war am Vormittag unserer Zeit kurz nach dem Start in ein Wohngebiet von Ahmedabad gestürzt. Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie die Boeing 787 explodiert. Fernsehbilder zeigen dichten Rauch und Trümmer sowie Menschen, die in Krankenwagen weggefahren werden. Bundesverteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Er wolle zeigen, dass die neue Bundesregierung weiter an der Seite der Ukraine stehe, sagte Pistorius bei seiner Ankunft in der Hauptstadt Kiew. Außerdem wolle er sich ein umfassendes Bild von der Lage vor Ort machen. Von dort Florian Kellermann.
Zum umfassenden Bild gehört, dass Russland die Ukraine zuletzt noch massiver aus der Luft angriff. Immer wieder schießt es in einer Nacht hunderte Drohnen auf das Nachbarland ab. Mit der Rekordzahl von 479 in der Nacht auf Montag. Die Ukraine hofft deshalb vor allem bei der Flugabwehr weiterhin auf die Unterstützung der westlichen Partner. Beim jüngsten Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe waren die USA zum ersten Mal nicht mehr mit ihrem Verteidigungsminister vertreten. Die europäischen Partner sagten intensivere Unterstützung zu, unter anderem durch mehr Zusammenarbeit bei der Rüstungsproduktion. Auch darum werde es bei seinem Besuch gehen, so Pistorius.
Das Münchner IFO-Institut hat eine positive Prognose für die deutsche Wirtschaft abgegeben. Demnach könnte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% wachsen, im nächsten Jahr sogar um 1,5% und damit deutlich stärker als bisher angenommen. Voraussetzung sei, dass sich der Handelskrieg mit den USA nicht verschärft und die Bundesregierung die wirtschaftlichen Reformen umsetzt, die sie angekündigt hat. Positiv stimmt das Institut, dass die Menschen in Deutschland wieder mehr konsumieren und sich die Stimmung in den Unternehmen gebessert hat. Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat erneut die Zukunft des Deutschlandtickets in Frage gestellt. Im Abgeordnetenhaus erklärte der CDU-Politiker, es sei derzeit unklar, ob sich das Land Berlin das Ticket auch weiterhin leisten kann. An Christine Schenten, RBB 24, Landespolitik.
Derzeit bezuschusst Berlin das Deutschlandticket mit rund 145 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt. Angesichts aktueller Diskussionen über Steuerentlastungen sei diese Summe künftig kaum noch zu stemmen, so Wegner. Am einfachsten wäre es, wenn der Bund die Kosten vollständig übernehmen würde, sagte er weiter. Selbst wenn der politische Wille vorhanden sei, werde es in Berlin in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, das Ticket zu finanzieren. Auch Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde forderte ein baldiges Treffen der Ministerpräsidenten, um über die künftige Finanzierung zu beraten. Nicht nur Berlin stellt die Finanzierung aktuell in Frage. Wie ein Bericht der Welt zeigt, haben auch andere Bundesländer bereits mit einem Rückzug aus dem Deutschlandticket gedroht.
Berlins Verkehrssenatorin Bonde setzt auf digitale Technik, um den Verkehr in Berlin fließen zu lassen. Bei einer Debatte im Abgeordnetenhaus zur Verkehrspolitik der schwarz-roten Koalition sagte die CDU-Politikerin, es gehe darum, durch digitale Steuerung mit Echtzeitdaten auf Staus zu reagieren, bevor sie entstehen. Mit Blick auf die marode Infrastruktur verwies Bonde auf den Masterplan Brücken, der im Sommer in Kraft treten soll und mit dem schneller neu gebaut oder saniert werden könne. In den nächsten 10 Jahren betreffe das 120 Brücken. Die Opposition hat die Verkehrspolitik der schwarz-roten Koalition zuvor kritisiert. Von den Grünen etwa hieß es, vor allem die CDU denke dabei ausschließlich an Autofahrer. Die Mainzer Pharmafirma BioNTech will den deutschen Konkurrenten CureVac übernehmen. Das haben beide Unternehmen bekannt gegeben. Danach bietet BioNTech 1,25 Milliarden Dollar. BioNTech wolle damit Zugang zu weiterem Wissen und Technologien haben, um Krebstherapien auf mRNA-Basis zu entwickeln. Beide Unternehmen hatten zu Beginn der Corona-Pandemie an mRNA-Impfstoffen geforscht. BioNTech war erfolgreich, CureVac konnte keinen Impfstoff bereitstellen. Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Nachmittag sonnig und trocken bei 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 23 Grad und in Buch 22, in Angermünde 20 und in Senftenberg 24 Grad. Auch morgen wieder durchweg sonnig und trocken, 23 bis 27 Grad. Und am Sonnabend meist ungestörter Sonnenschein, kaum Wolken und trocken, dazu sommerlich warm bis heiß. Die Zeit 15.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Grüße, Sabine Dahl hier. Immer mehr Menschen auf der Welt sind auf der Flucht vor Krieg, Gewalt und Verfolgung. Nach dem neuen Bericht des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR gibt es weltweit mehr als 122 Millionen gewaltsam vertriebene Frauen, Männer und Kinder. Es gibt aber auch Menschen, die in ihre Heimat zurückkehren können, zum Beispiel Syrer. Unter dem islamistischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa sortiert Syrien sich neu, ein halbes Jahr nach dem Sturz des Assad-Regimes. Ob das der Übergang zu einem friedlichen, einigen, demokratischen Staat ist, das steht noch längst nicht fest. Wie können denn Syrer auf der Flucht nur wieder in ihre Heimat zurückkehren? Darüber berichtet unsere Korrespondentin für Syrien, Sabina Matay.
9 Jahre ist es her, dass Jasmin und ihre Familie vor dem Bürgerkrieg aus Homs flohen. Nun sind sie zurück und Jasmin ist glücklich.
Als ich unser Haus betrat, stiegen mir vor Freude Tränen in die Augen.
Anders der 27-jährige Issa, der samt Frau und 4 Kindern aus der Türkei nach Aleppo zurückgekehrt ist, um dort ein Geschäft zu eröffnen. Die Zustände in seinem alten Viertel haben ihn ernüchtert.
Kein Strom, kein Wasser, die Gebäude, Ruinen, überall Müll, kein Internet, es gibt überhaupt nichts.
7,5 Millionen Syrerinnen und Syrer wurden während des langen Bürgerkriegs im Lande vertrieben. Mehr als 6 Millionen Menschen flohen in andere Länder, vor allem in die benachbarte Türkei. In Europa war Deutschland ein Hauptaufnahmeland syrischer Schutzsuchender. Seit dem Sturz der Assad-Diktatur im Dezember sind 1 Million Binnenvertriebene wie Jasmin und rund 1,5 Million Flüchtlinge wie Issa nach Angaben der UNO in ihre Heimatorte zurückgekehrt. Filippo Grandi, der Chef des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, bescheinigt ihnen große Entschlossenheit zum Neuanfang.
They come back full of hope, energy and determination to rebuild their lives, but they face
aber sie stehen auch vor sehr großen Herausforderungen in einem Land, das so viele Jahre Konflikt und Krise erlebt hat.
Viele Gebäude sind unbewohnbar. Die Versorgung mit Strom und Trinkwasser ist eingeschränkt. Es mangelt an Schulen und medizinischer Versorgung. Wer seine Dokumente auf der Flucht verloren hat, muss sich erst langwierig neue ausstellen lassen. Die Aufhebung internationaler Wirtschaftssanktionen beflügelt nun aber die Aussicht auf Wiederaufbau und damit auf einen Wirtschaftsboom. Eine Chance auch für die syrische Diaspora, meint der Wirtschaftsfachmann Mohles Al-Nasser.
Qualifizierte Fachkräfte gibt es zwar auch in Syrien, aber nur wenige. Die meisten leben außerhalb des Landes. Deshalb ist es wichtig, diese Talente wieder nach Syrien zurückzuholen.
Fachkräfte wie Ahmad Bascha, der im Februar zum ersten Mal wieder die Heimat besuchte, aus der er 2015 geflohen war. Der Ingenieur hat längst Fuß gefasst in Deutschland und kann sich doch eine Zukunft in Syrien vorstellen.
100%. Also wenn ich das kombinieren kann, indem ich für eine deutsche Firma Syrien aufbauen kann, das wäre bei mir das Best-Case-Szenario.
Eine Zukunft mit Vorbehalten also. So geht es laut UNO den meisten Syrerinnen und Syrern, die in anderen Ländern Zuflucht gefunden haben. Auch in der neuen Heimat kann man sich jedoch für die alte engagieren. Ahmed Bascha zum Beispiel gründet mit anderen syrischen Ingenieuren in Deutschland einen Verein für den Wiederaufbau Syriens.
Korrespondentin Sabina Matay berichtet aus dem ARD-Studio Kairo über Syrien. Weniger fliegen, weniger mit dem Auto fahren, dafür die Bahn mehr nutzen für den Umwelt- und Klimaschutz. Das nehmen sich ja einige Menschen vor. Aber gerade ärgern sich massiv Familien, denn die Bahn hat die günstige Familienreservierung gestrichen und hält trotz aller Kritik an der Streichung fest. Damit wird Bahnfahren für Familien deutlich teurer. Welche Kritik aus der Politik kommt, das schildert uns Hauptstadtkorrespondentin Katrin Aue.
Im Prinzip werden an dieser de facto Preiserhöhung zwei Dinge kritisiert. Einmal die Tatsache, dass jetzt ausgerechnet Familien mit mehreren Kindern mehr belastet werden. Da sagt zum Beispiel die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag Katharina Dröge, dass so ein Sommerurlaub mit der Bahn für Familien zunehmend zum Luxus wird. Und zweitens warnen einige Kritiker davor, dass dadurch immer mehr Familien aufs Auto umsteigen könnten, um Kosten zu sparen. Die verkehrspolitische Sprecherin der SPD, Isabel Cademartori zum Beispiel, meint, es sei doch aufgefallen, Aufgabe der Bahn, ihr Angebot attraktiver zu machen und nicht die Fahrgäste abzuschrecken. Der CDU-Verkehrspolitiker Christoph Ploss hat die Bahn aufgefordert, ihre Entscheidung noch mal zu überdenken. Und genau das wollen auch Verbände und Umweltorganisationen.
Trotz aller Kritik hält die Bahn aber daran fest, dass die Familienreservierung ist gestrichen. Auch die Reservierung übrigens für den Einzelplatz wird teurer. Katrin Auer erklärt es doch mal, was jetzt anders wird bei den Reservierungen.
Bisher ist es ja so, Familien können bis zu 5 Plätze zu einem Pauschalpreis reservieren für 10,40 Euro in der zweiten Klasse. Das will die Bahn jetzt zum 15. Juni abschaffen. Ab dann muss für jedes einzelne Mitglied der Familie reserviert werden. Und die Preise für Reservierungen, die werden dann gleich in einem Aufwasch auch noch mit erhöht, von jetzt 5,20 Euro auf 5,50 Euro in der zweiten Klasse. Das würde insgesamt also bedeuten, wenn zum Beispiel zwei Eltern mit 3 Kindern für eine Fahrt bislang für 10,40 Euro reservieren konnten, müssen sie ab Sonntag 27,50 Euro bezahlen. Das ist schon ordentlich mehr. Die Bahn macht das übrigens im Zuge ihres Sanierungsprogramms aus wirtschaftlichen Gründen. Sie weist aber auch darauf hin, dass Kinder bis 14 Jahren weiterhin für die eigentliche Fahrkarte nichts zahlen, wenn sie von Erwachsenen begleitet werden, nur eben für die Reservierung.
Erläuterungen von Hauptstadtkorrespondentin Katrin Aue. Und wo wir gerade beim Thema Deutsche Bahn sind, da geht's auch nach den nächsten Nachrichten um die Bahn. Und zwar ging es heute im Brandenburgischen Landtag um die bevorstehende Sanierung der Bahntrasse Berlin-Hamburg. Ab August wird die Bahnstrecke Berlin-Hamburg ja gesperrt. Und wie das mit dem Ersatzverkehr laufen soll, da haben die betroffenen Länder Berlin und Brandenburg konkrete Forderungen. Da hören wir nochmal genau zu. In 20 Minuten etwa um 3:55 hier im Inforadio. Die Max-Schmeling-Halle in Berlin-Prenzlauer Berg nutzen jetzt auch Tiere. Wie schon in den vergangenen Jahren wohnen wieder ein gutes Dutzend Schafe auf dem Dach der Arena. Das Gras kann so natürlich gemäht werden und die Schafe sind eine Attraktion. Also haben wir RBB-Reporterin Miriam Keuter hingeschickt. Frage an Sie, schwitzen die Schafe nicht da oben in der prallen Sonne?
Ja, tatsächlich. Das könnte man natürlich denken. Klar, weil die natürlich die fette Wolle auf der Haut tragen und das bei diesem Wetter. Aber Schafe, die können gar nicht schwitzen. Die haben nicht keine Schweißdrüsen, aber natürlich kann ihnen auch heiß werden. Dann fangen sie so ein bisschen an zu hecheln und müssen auf jeden Fall in den Schatten und müssen auch viel trinken. Das ist dann ähnlich wie bei uns. Aber ich kann sagen, im Moment sind die total gechillt und zufrieden. Das sind sehr schöne Schafe, muss ich sagen. Die kommen jetzt gerade ihrem Rasenmäherjob nach und futtern ganz friedlich und ganz leise vor sich hin. Es sind schöne ländliche Idylle hier in diesem hektischen Prenzlauer Berg. Der beste Platz für eine schöne Mittagspause. Niklas und Frank machen das so, die freuen sich über die Gäste aus Schweden.
Das ist sehr beruhigend, deswegen sitze ich ja hier. Und wie man sieht, ist die Wiese ja auch hoch mit Gras. Die lassen sich das jetzt gut gehen, fressen hier und mich beruhigt es. Und deswegen chill ich hier ein bisschen in der Sonne, solange ich das noch kann.
Das ist, glaube ich, eine Win-Win-Situation für alle. Die Schafe haben hier viel zu essen und alle Menschen, die hier so vorbeikommen, freuen sich, dass hier Schafe sind. Also ist eine super Idee. Und das Dach wird noch begrünt dadurch.
Aber ein Selfie haben sie noch nicht gemacht?
Nein.
Mit Schafen macht man nicht?
Doch, das macht man aber erst in den Abendstunden.
Gute Schafe, so nennt sich diese alte Schafsrasse. Das ist eine Allzweckwaffe, sagt die Schäferin Hanna Becker. Die kommen nämlich gut klar mit dem trockenen Wiesen hier auf dem Dach.
Diese Schafe sind schon seit Jahren in Berlin erprobt und nehmen das hier alles nicht als einen Stressfaktor wahr. Ja, das sind Streberschafe.
Streberschafe. In 4 Wochen, so lange brauchen die nämlich. In 4 Wochen ist hier alles aufgefuttert und dann werde ich mal wiederkommen und gucken, ob wirklich alles weg ist.
Die natürlichen Rasenmäherschafe auf dem Dach der Max-Schmeling-Halle in Berlin-Prenzlauer Berg. Da oben sind übrigens auch noch mehrere Bienenvölker und Vogelhäuschen.
RBB 24 Inforadio Sport.
Der deutsche Kader für die Frauenfußball-Europameisterschaft in der Schweiz steht fest. Bundestrainer Christian Wück hat heute 23 Spielerinnen nominiert. Sie sollen am 4. Juli im Duell gegen Polen den ersten Sieg auf dem Weg zum EM-Erfolg einfahren. Mehr von Reporterin Martina Knief.
Mit dem Schweizer Flair im Rücken war Bundestrainer Christian Wück im Europapark Rust die Vorfreude auf die Europameisterschaft anzusehen. Mit einem Kader ohne große Überraschungen geht er in sein erstes Turnier mit der Frauennationalmannschaft. Gesucht wurde die richtige Mischung zwischen Jung und Alt, zwischen Erfahrung und jugendlichem Schwung. 7 Spielerinnen sind erstmals bei einem Turnier mit der A-Nationalmannschaft dabei. Die erfahrenen Stützen um Kapitänin Julia Gwin, eine von 7 Fußballerinnen von Bayern München, bilden den Kern des Teams. Die Jungen, wie die Münchnerin Franziska Kett, stehen für die Unbekümmertheit, die nötig ist, um das große Ziel zu erreichen. Das Zielbild ist der Titel, wie es DFB-Direktorin Nia Künzer formulierte.
Und ab Sonnabend startet die FIFA-Club-Weltmeisterschaft der Herren. Erstmals mit 32 Mannschaften statt wie bisher mit 7 Teams. Viele sehen die Veranstaltung kritisch. Da geht es zum Beispiel um die immense Belastung für die Profis, berichtet Reporterin Anna Claire.
Freed from desire, my name senses purified. Freed from desire, zu Deutsch befreit vom Verlangen, ist der offizielle Song der FIFA-Club WM 2025. Frei von Verlangen ist bei dem Turnier aber wenig. Es geht um Geld, Prestige und noch mehr Fußball.
Ja, es ist schon eine besondere Saison mit dieser Club-WM. Es hört eigentlich nicht auf für die Jungs, muss man auch ehrlich sagen.
63 Spiele, 32 Teams, 4 Wochen rollt der Ball bei der Club-WM. Kein Ende in Sicht für die Spieler von Bayern-Coach Vincent Kompany. Die Münchner und Borussia Dortmund vertreten die Bundesliga beim Turnier. Und wenn die Bayern irgendwo antreten, ist auch klar, was das Ziel ist.
Wenn wir in Bayern sind, ist es ganz einfach, wir müssen immer gewinnen und dieses Ziel zu gewinnen wird dann auch da sein.
Nur die Besten der Besten sollen bei der Club-WM spielen. Vereine aus allen 6 Kontinentalverbänden nehmen teil. Für Europa sind das die Champions-League-Sieger der letzten 4 Jahre plus 8 weitere Teams, die sich über eine Europapokal-Rangliste qualifiziert haben. Nach einer langen Saison also noch ein Fußball-Event. Was muss, das muss. Einzelne Spieler könnten auf bis zu 70 Spiele in dieser Saison kommen. Das scheint FIFA-Boss Gianni Infantino wenig zu interessieren. Es ist sein Prestigeprojekt und seine Chance, sich im Glanz der europäischen Topclubs zu sonnen. Das ist sonst der UEFA vorbehalten. Das Faninteresse dagegen eher gering. Die Ticketpreise wurden nochmals drastisch reduziert und trotzdem könnten viele Plätze frei bleiben. Ein Platz ist aber schon besetzt, und zwar gleich doppelt. Der auf der neu geschaffenen Club-WM-Trophäe. Da hat sich Gianni Infantino sicherheitshalber schon 2-mal drauf verewigt. Freed from desire, das Motto, etwas fehl am Platz.
Anna Claire im Inforadiosport.
Werbung.
Bei anderen bekommen sie auf eine neue Küche 50%, vielleicht sogar mal 60 oder sogar 70. Bei Küchen aktuell bekommen sie 100. 100% Qualität, 100% Service, 100% Vertrauen. Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Seit über 25 Jahren. Ohne Mondpreise und Scheinrabatte. 100%ig. Küchen aktuell. 17 Mal in Deutschland und unter küchenaktuell.de. Küchen aktuell.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Wunderbares Sommerwetter da draußen. 22, 23 Grad in Berlin, 21 Grad in Cottbus und in Frankfurt Oder. Es kann noch auf 25 Grad hochgehen. Blauer Himmel, Sonnenschein bis zum Abend und dann wahrscheinlich wieder der Erdbeermond. Der Wind weht böig aus Nordost.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Ja, wieder ganz fetter Stau auf dem westlichen Berliner Ring. Werner Schoninger.
Es geht um die Havelbrücke in Richtung Dreieck Havelland ab Großkreuz 30 Minuten plus und in Richtung Werder ab Potsdam Nord 20 Minuten. Die A113 Richtung Berlin ist zwischen Schönefeld Nord und Tunnel Alt-Glienicke gesperrt. Die Höhenkontrolle wurde ausgelöst auf der A113. In Berlin gibt es zahlreiche, meist aber kürzere Staus. Länger dauert es vor allem auf der A100 in Richtung Wedding ab Innsbrucker Platz. Hier 20 Minuten plus. In Richtung Neukölln stockt es zwischen Dreieck Charlottenburg und Funkturm. Staus gibt es auch entlang des Stadtrings, so auf Fürstenbrunner Weg und Spandauer Damm. Ein weiterer Stauschwerpunkt in der Innenstadt, die Elsenbrücke sowie der Bereich rund um die Abrissbrücke an der Wuhlheide. Staus stadtauswärts haben wir zum Beispiel auf der A113 bis Adlershof hier aktuell 15 Minuten plus. Außerdem auf der Malchower und Falkenseer Chaussee sowie auf der Landsberger Allee in Fenpfuhl und Marzahn. Den Livestream im RBB24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smart Speaker.
15.20 Uhr wird es, 20 nach 3. Sabine Dahl im Studio.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Einen schönen Donnerstagnachmittag wünsche ich Ihnen. An Bord der Air India-Maschine waren wahrscheinlich Urlauber und Geschäftsreisende. Diese Verbindung nach London wird regelmäßig geflogen, regelmäßig auch mit dieser Maschine. Heute ist sie abgestürzt. Die Nachrichten jetzt mit Werner Schoninger.
In Indien ist eine Passagiermaschine abgestürzt. Die Polizei teilte mit, es gebe anscheinend keine Überlebenden in der Maschine. Wie viele Opfer es am Boden gegeben hat, ist unklar. Unser Korrespondent für die Region, Peter Hornung.
Ein Video zeigt, wie die Maschine kurz nach dem Start nicht an Höhe gewonnen hat, sondern sich wieder dem Boden näherte und dann explodierte. Sie ist dabei offenbar in ein Wohngebiet in der Nähe des Flughafens von Ahmedabad gestürzt. Fernsehbilder zeigen die rauchenden Trümmer. Daten des Portals Flightradar24 zufolge ist die Maschine nur bis zu einer Höhe von 200 Metern gestiegen und dann abgestürzt. Die Boeing 787 Dreamliner der Air India war auf dem Weg nach London Gatwick. Indischen Angaben zufolge waren 242 Passagiere an Bord. Zur Anzahl der Überlebenden gibt es bislang noch keine Angaben. Fernsehbilder aber zeigen, wie Verletzte in Krankenhäuser gebracht werden.
Bundesverteidigungsminister Pistorius hat die verstärkten russischen Luftangriffe auf die Ukraine verurteilt. Moskau setze damit ein klares Zeichen, dass es derzeit kein Interesse an einer friedlichen Lösung habe, sagte er bei seiner Ankunft in Kiew. Pistorius ist heute zu Gesprächen in die ukrainische Hauptstadt gereist. Dabei soll es unter anderem um die militärische Unterstützung für das Land gehen. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. In der Nacht zu heute war wieder die östliche Großstadt Kharkiv Ziel massiver Angriffe. Das Münchner IFO-Institut hat eine positive Prognose für die deutsche Wirtschaft abgegeben. Demnach könnte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% wachsen, im nächsten Jahr sogar um 1,5% und damit deutlich stärker als bisher angenommen. Voraussetzung sei, dass sich der Handelskrieg mit den USA nicht verschärft und die Bundesregierung die wirtschaftlichen Reformen umsetzt, die sie angekündigt hat. Positiv stimmt das Institut, dass die Menschen in Deutschland wieder mehr konsumieren und sich die Stimmung in den Unternehmen gebessert hat. Berlins Verkehrssenatorin Bonde setzt auf digitale Technik, um den Verkehr in Berlin fließen zu lassen. Bei einer Debatte zur Verkehrspolitik im Abgeordnetenhaus sagte sie, es gehe darum, für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer ein gutes Durchkommen zu ermöglichen. Thorsten Gabriel, RBB 24, Landespolitik.
Echtzeitverkehrsdaten sollen dabei helfen, Staus von vornherein zu verhindern, sagte die Verkehrssenatorin, die ansonsten ihre Verkehrspolitik gegen Kritik der Oppositionsfraktionen verteidigte. Grüne und Linke warfen vor allem der CDU vor, Politik nicht für alle, sondern vor allem für Autos zu machen. Kritik kam allerdings auch von der mitregierenden SPD. Wenn es um die Beschleunigung des Verkehrs gehe, gäbe es zum Teil unterschiedliche Auffassungen. Als Beispiele zählte der SPD-Abgeordnete Tino Schopf Tempo-30-Zonen auf, die aufgegeben werden sollen oder bislang nicht eingerichtete Busspuren. Die AfD kritisierte zu wenig Engagement, in Infrastruktur zu investieren.
Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat erneut die Zukunft des Deutschlandtickets in Frage gestellt. Im Abgeordnetenhaus erklärte der CDU-Politiker, es sei derzeit unklar, ob sich das Land Berlin das Ticket auch weiterhin leisten kann. Derzeit bezuschusst Berlin das Deutschlandticket mit rund 145 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt. Angesichts aktueller Diskussionen über Steuerentlastungen sei diese Summe künftig kaum noch zu stemmen, betonte Wegner. Am einfachsten wäre es deshalb, wenn der Bund die Kosten vollständig übernehmen würde. Der medizinische Dienst fordert, pflegende Angehörige zu entlasten. Das geht aus dem aktuellen Report zur Pflegebedürftigkeit hervor. Der medizinische Dienst ist eine Expertenorganisation der gesetzlichen Krankenkassen und stellt unter anderem die Pflege gerade fest. Die stellvertretende Vorsitzende Engler sagte, nötig sei eine umfassende Reform. Die konkreten Lebensumstände der Patienten müssten stärker berücksichtigt werden. Außerdem sollten der medizinische Dienst, die Pflegekassen und die Pflegeberatung vor Ort stärker vernetzt werden. In Deutschland sind rund 5,6 Millionen Menschen pflegebedürftig, die meisten Menschen werden zu Hause gepflegt. Fußball-Bundesligist Wolfsburg hat einen neuen Trainer verpflichtet. Ab sofort soll der Niederländer Paul Simonis den Posten übernehmen. Bisher war er Trainer in Deventer. Nach Angaben des VfL Wolfsburg hat Simonis einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Anfang Mai hatte der Verein den bisherigen Trainer Hasenhüttl nach einer Negativserie entlassen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Nachmittag sonnig und trocken bei 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 23 Grad und in Buch 22, in Angermünde 20 und in Senftenberg 24 Grad. Auch morgen wieder durchweg sonnig und trocken 23 bis 27 Grad. Die Zeit 15.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Eine Boeing 787 sollte von Ahmedabad im indischen Bundesstaat Gujarat zum Londoner Flughafen Gatwick fliegen und heute Abend dort ankommen. Aber nur Sekunden nach dem Start stürzt der Dreamliner ab in ein Wohngebiet. An Bord des Air India Flugzeugs waren 242 Passagiere aus Indien, Kanada und Portugal und mehr als 50 Briten. Großbritanniens Premierminister Keir Starmer hat sich sehr schnell sehr bestürzt geäußert. Aus London unsere Korrespondentin Franziska Hoppen.
Die Szenen nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad seien verheerend, twitterte Premierminister Keir Starmer. Seine Gedanken seien bei den Passagieren und ihren Familien. Er werde laufend über die Situation informiert. König Charles III. Und seine Frau Camilla teilten in einem Statement mit, ihre besonderen Gebete und ihr tiefstes Mitgefühl gelte den Familien und Freunden all derer, die von diesem tragischen Vorfall in so vielen Ländern betroffen seien. An Bord der verunglückten Air India-Maschine befanden sich nach Angaben der Fluggesellschaft auch 53 Briten, die um 18.25 Uhr Ortszeit in London Gatwick gelandet wären. Derzeit schwindet die Hoffnung, Überlebende zu finden. Der Sprecher des indischen Außenministeriums betonte, die Rettungsmaßnahmen dauerten an. Es dauere, bis genauere Informationen möglich seien. In der Fragestunde im Londoner Parlament äußerte sich auch der britische Außenminister. Sein Ministerium habe in London und in Delhi Krisenteams eingerichtet, so Lemmy. Man arbeite mit den lokalen Behörden zusammen, um Fakten über den Absturz zusammenzutragen und um Unterstützung leisten zu können. Der Flughafen Gatwick richtet derzeit ein Informationszentrum für Angehörige am Flughafen ein.
Britische Reaktionen auf den Absturz einer Air India Maschine, die war nämlich auf dem Weg nach London. Von dort war das Franziska Hoppen und es sieht so aus, als hätte niemand diesen Absturz überlebt. 15.27 Uhr ist es, 3 Minuten vor 3:30. Wer regelmäßig Bahn fährt, ist Kummer gewöhnt. Ich weiß, es klappt sehr, sehr oft, alles sehr, sehr gut. Aber diese Baustellen. Und da sind wir bei der Generalsanierung der Bahnstrecke Berlin-Hamburg. Die wird von August in diesem Jahr bis April des kommenden Jahres voll gesperrt. Gleise, Weichen, Oberleitungen und vieles mehr müssen erneuert werden. Die Bahn bietet Ersatzverkehr an. Der muss besser organisiert werden, fordern die von der Totalsperrung betroffenen Länder, darunter Berlin und Brandenburg. Der Infrastrukturausschuss des Brandenburgischen Landtages hat die Verbesserungen heute besprochen. Die Verbesserungen, die der Verkehrsminister fordert, zugehört hat RBB-Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst. Amelie, zunächst einmal, wie soll denn diese wichtige Strecke umfahren werden?
Ja, da gibt es einen riesigen Plan, ein riesiges Konzept, zumindest erstmal auf dem Papier. Und der besteht vor allen Dingen aus Ersatzbussen, speziell im Regionalverkehr. Der ICE, der ja auch fährt zwischen Berlin und Hamburg, der fährt weiter, ja, aber wird eben umgeleitet über Stendal und Uelzen. Das dauert dann entsprechend länger, mindestens eine Dreiviertelstunde. Aber noch stärker betroffen sind diejenigen, die sonst als Pendler zum Beispiel Regionalzüge nutzen. Also speziell in den Landkreisen Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Havelland oder eben auch aus Berlin raus. Auf der Hauptstrecke Hamburg, Ludwigslust, Wittenberge, Spandau, da gibt es dann wirklich keinen Zugverkehr mehr. Und das betrifft viele Linien RE2, 6, 8, 10. Da muss man sich also am besten jetzt schon mal informieren, was das alles bedeutet. Die Linien fallen weg oder werden verkürzt in diesen 9 Monaten ab August. Ja, und stattdessen fahren dann jeden Tag ungefähr 200 neue pinke oder neuwertige, heißt es, Ersatzbusse statt der Bahnen. Und die sollen das dann möglichst gut kompensieren, weil nämlich auch die Bahnhöfe dazwischen zum Teil erneuert werden sollen. Also da wird wirklich einiges auf den Kopf gestellt.
Ja, da dreht die Deutsche Bahn das ganz große Rad. Gut, pinkfarbene Busse. Was stört nun den brandenburgischen Verkehrsminister und wahrscheinlich auch die Berliner Verkehrssenatorin?
Ja, Detlef Tabbert, der Brandenburger Verkehrsminister vom BSW und auch andere VerkehrsministerInnen aus den betroffenen Bundesländern, die sagen, die Fahrzeiten im Ersatzverkehr, die seien viel zu lang, das sei alles nicht gut geplant worden von der Deutschen Bahn. Man befürchtet ein Chaos, gerade eben für Pendlerinnen und Pendler, denn das wird tatsächlich die größte deutsche Bahnbaustelle der letzten Jahre. Viele denken noch an die Riedbahn, aber im Vergleich dazu wird das noch mal größer, das ganze Projekt. Und die VerkehrsministerInnen haben dann auch Mitte Mai schon einen Brief, schon, wobei man kann auch sagen, warum erst im Mai, einen Brief geschrieben an den Bundesverkehrsminister, um zu sagen, da muss noch mal nachgebessert werden beim Ersatzverkehr. Also da braucht es vielleicht auch zum Beispiel eine extra Busverbindung von Wittenberge nach Stendal, wo ja sonst auch der ICE fährt, dass man da schneller hinkommt und nicht erst wieder über Berlin dann irgendwo nach Stendal gondelt. Also da wird jetzt nochmal Alarm gemacht, weil man einfach sagt, da gibt es viel mehr Möglichkeiten, um das gut oder einigermaßen gut durchzuziehen und nicht das, was die DB sich jetzt bisher vorstellt.
Na, interessant. Also man könnte dann von Wittenberge runterfahren nach Stendal und da in den ICE einsteigen. Welche Verbesserungsvorschläge hat der Ausschuss heute diskutiert?
Ja, der hat vor allen Dingen erstmal diskutiert, dass man nochmal dringend beim Bund eben klingeln muss und auch bei der Deutschen Bahn wegen eben dieser Ersatzlinien. Also es sind ja auch ein paar Linien mit der Bahn geplant, dass man also vielleicht nach Schwerin fährt, dass es da den Regionalexpress geben soll, der dann wenigstens von Schwerin auch nach Hamburg fahren sollte. Das ist aber noch nicht komplett so, dass die Verkehrsminister und auch dass der Ausschuss hier in Brandenburg sagt, das ist ein gutes Konzept. Und der Brandenburger Verkehrsminister Detlef Tabert möchte auch noch einen sogenannten Korridorbeirat haben, dass da also Länder, Bund, Kommunen und Bahn zusammensitzen. Er will auf jeden Fall demnächst nochmal ein Treffen machen mit den Brandenburger Kommunen und Kreisen, weil der Hauptteil dieser Strecke liegt ja eben in Brandenburg.
Wir als Land werden unsere Verantwortung wahrnehmen, im Juli vor Ort mit den beteiligten Kreisen und mit der DB sehen, was sich bis dahin ergeben hat, um gegenzusteuern, um Vorschläge zu unterbreiten, aber entscheidend. Und die Verantwortung liegt eindeutig bei der Deutschen Bahn. Und da erwarten wir, dass der Bund jemanden beauftragt, der auch anweisen kann, um im Laufe der Maßnahme vorab, aber auch im Laufe der Maßnahme zügig Entscheidungen zu treffen. Es wird sich zeigen, gerade bei umfangreichen Ersatzverkehren, dass vielleicht eine Strecke stärker gefragt wird, die andere weniger.
Ja, also man hofft da sehr auf den Bund und sagt doch, vergesst den Güterverkehr nicht. Der hat natürlich auch Auswirkungen auf die Wirtschaft in der Region und das alles. Wir gucken noch mal auf den Kalender. Es ist Juni, ne?
Ja, und wenn ich den Herrn Minister eben richtig verstanden habe, dann will er dieses große Treffen im Juli durchführen und die Sperrung beginnt im August. Wieso wachen die jetzt erst auf?
Am 1. August, ja, da gab es ja auch schon Kritik aus dem Bundestag heraus, Richtung Brandenburg zu sagen, wieso, das war doch alles lange klar. Wieso habt ihr euch denn da nicht früher beschwert, auch die anderen VerkehrsministerInnen? Und die Frage ist auch, wenn man jetzt selbst so ein Gremium einrichtet, wie diesen Korridorbeirat, den sich Detlef Tabert da vorstellt, was bringt der jetzt noch, ist natürlich die Frage. Kann der jetzt noch irgendwas beschleunigen? Man kann, glaube ich, vielleicht noch informieren. Vielleicht kann man auch gucken, dass noch einige Ersatzbusse mehr fahren und gucken, dass die vielleicht auf der richtigen Strecke häufig unterwegs sind. Das soll ja eigentlich gut geplant sein, aber dass der jetzt noch ganz viel bewegen kann, also bin ich skeptisch.
Vielleicht ganz kurz noch, Amelie Ernst, was wird da eigentlich auf der Bahnstrecke gemacht?
Ja, der sogenannte Hochleistungskorridor, wie es immer heißt, der soll grundsätzlich saniert werden. 280 Kilometer sind es insgesamt, 180 davon sollen an Gleisen komplett erneuert werden, 200 Weichen außerdem. Wie gesagt, auch Bahnhöfe sollen da zum Teil modernisiert werden, aber man hat auch schon so ein bisschen abgespeckt das Ganze aus Zeitgründen, vielleicht auch aus Kostengründen. Man wollte auch noch so ein Zugsicherungssystem, ETCS, einbauen, damit man die engere Zugtaktung hinbekommt. Hat man schon mal verschoben auf nach 2030, dann hat man wahrscheinlich die nächsten Bauarbeiten auf der Strecke.
ABB-Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst war das, hat zugehört beim Infrastrukturausschuss des Brandenburgischen Landtages. Der hat heute noch mal besprochen, wie das denn dann laufen soll, wenn die Bahnstrecke Berlin-Hamburg gesperrt wird. Das wird ab 1. August passieren.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Jetzt ist es 3:30 und ich habe eine gute Nachricht für die deutsche Wirtschaft. Es gibt Hoffnung. Top-Ökonomen trauen der deutschen Wirtschaft wieder etwas mehr Wachstum zu. Das geht aus Konjunkturprognosen für dieses und das kommende Jahr hervor. Mehrere Forschungsinstitute haben ihre Prognosen am Vormittag vorgestellt. Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann dazu.
Bundeswirtschaftsministerin Reiche sieht sich durch den Wirtschaftsbericht der OECD bestätigt. Deutschland brauche dringend Strukturreformen und günstigere Energiepreise, sagt die CDU-Politikerin. Genau das empfehlen die OECD-Fachleute, um die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Allen voran steht der Abbau von Bürokratie, mehr Digitalisierung in der Verwaltung und niedrigere Steuern für Unternehmen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Für dieses Jahr sagt die OECD ein Wirtschaftswachstum von 0,4% voraus. Im kommenden Jahr sollen es 1,2% sein. Die Experten gehen davon aus, dass sich die Kauflaune der Verbraucher verbessern wird. Auch die Investitionsoffensive mit Hilfe des Sondervermögens von Union und SPD soll beim Ankurbeln der Wirtschaft eine wichtige Rolle spielen. Allerdings bleiben die handelspolitischen Risiken vorerst groß. Der Zollstreit mit den USA sorgt bei der exportorientierten deutschen Wirtschaft für Unsicherheit. Ein weiteres Problem, der Fachkräftemangel. Die Politik müsse das Problem lösen, zum Beispiel indem mehr Frauen und Fachkräfte aus dem Ausland in den Arbeitsmarkt geholt werden. Anreize, früher in Rente zu gehen, sollten gestrichen werden. In dem OECD-Bericht empfehlen die Experten der Bundesregierung auch, den Haushalt 2025 schnell zu beschließen und somit bei den staatlichen Investitionen für Sicherheit zu sorgen.
Es könnte in diesem Jahr also doch noch ein Wirtschaftswachstum geben.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Eine Wohnung zu finden in Berlin, das ist nicht einfach. Investoren orientieren sich wegen der hohen Berliner Baupreise zunehmend Richtung Brandenburg. Dort sollen bezahlbare Wohnungen für Pendler entstehen. Wirtschaftsreporter Johannes Frevel hat sich ein Wohnungsprojekt in Paulinenaue im Havelland angesehen.
Ein gelber, klassizistischer Ziegelbau aus den Kindertagen der Bahn im 19. Jahrhundert. Vom kleinen Bahnhof Paulinenaue pendelt die ODEC-Regionalbahn RE8 stündlich nach Berlin, auch direkt zum Flughafen BER. Deutlich näher liegt jedoch der Dorfflughafen Bienenfern für einmotorige Privatmaschinen. Hier im Landkreis Havelland baut ein Berliner Projektentwickler einen fünfstöckigen DDR-Plattenbau zum Energiesparvorzeigemietshaus um. Oben aufgestockt ein Dachloft ganz aus Holz mit großen Fenstern und einem Blick über grüne Felder, roten Mohn und Kornblumen. Vor dem Haus sorgt die Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser. 40 bis 50 Kilometer von Potsdam und Berlin entfernt seien wegen der niedrigen Immobilienpreise noch günstige Baukosten drin, bilanziert der Berliner Projektentwickler Gunnar Theobald.
Am Ende landen wir bei knapp unter 3.000 Euro pro Quadratmeter in den Gestehungskosten. Zwar glücklicherweise der leere Plattenbau nicht so teuer, dass das gerade noch so passt und gerade so ausgeht.
Nur etwa halb so teuer wie in Berlin. Es sind nur wenige Gehminuten zum Bahnhof, gleich nebenan Kita und Schule. Das Vorhaben, bezahlbares Wohnen für Pendler anzubieten, stammt aus der Corona-Zeit. Damals schossen die Kosten in Berlin in den Himmel. Im September will der Immobilienfonds Catella mit Hauptsitz in Stockholm die fertige Immobilie übernehmen. Günstige Baukosten machen bezahlbare Mieten ab 10 Euro kalt in Neubauqualität möglich, rechnet Benjamin Rüther vor. Er ist Fondsmanager bei Catella.
Auch die anzuziehen, die sagen, ich kann mir in Berlin in Spandau nur die kleine Wohnung leisten und bin hier dann draußen, habe den Bahnanschluss und habe dann aber 90 Quadratmeter vielleicht mit den vier Zimmern und kann mir das auch leisten als Otto Normalverbraucher.
Eine bezahlbare Lösung des Berliner Wohnungsproblems liegt in märkischen Gemeinden mit Regionalbahnhof, ist Benjamin Rüther überzeugt.
Wir können nicht immer nur auf die Politik schimpfen, dass es nicht funktioniert und man es nicht machen kann. Und hin und wieder muss man halt neue Wege gehen und es vielleicht da nicht im Zentrum schaffen, wo es unmöglich ist, aber am Rand und dahin zu gehen, wo man sagt, naja, ich fahre halt dann mit dem Zug 25 Minuten bis nach Spandau, um zu sagen, das ist der Ziel und Mittelpunkt, den die Leute auch haben, die dann hierher ziehen.
Paulinenaue mit seinen gut 1000 Einwohnern dürfte mit den neuen Einwohnern um 10% wachsen.
Wohnen in Paulinenaue, darüber hat Johannes Frevel berichtet. Ich fürchte aber, die armen Leute in Paulinenaue sind auch von dieser Bahnstreckensperrung betroffen. Womit wir beim Verkehrsservice wären.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und Werner Schoninger.
Gesperrt ist hier noch nichts, aber wir haben einen Baustellenstau etwa auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke in Richtung Havelland ab Großkreuz 30 Minuten plus und in Richtung Werder ab Potsdam Nord 20 Minuten. Die A113 Richtung Berlin ist zwischen Schönefeld-Nord und Tunnel Alt-Gelinike gesperrt. Die Höhenkontrolle wurde ausgelöst. Es gibt gerade 2 Kilometer Stau Richtung Berlin auf der A113. Und auf der A115 staut es sich zwischen Dreieck Richtung Funkturm, zwischen Rastplatz Parforsheide und Spanischer Allee. Zurzeit 20 Minuten plus. In Berlin ist es wieder voller geworden. Länger dauert es vor allem auf der A100 in Richtung Wedding ab Innsbrucker Platz. Hier 15 Minuten plus Staus auch entlang des Stadtrings, so auf Fürstenbrunner Weg und Spandauer Damm. Weitere Stauschwerpunkte in der Innenstadt rund um den Alex, die Elsenbrücke und die Abrissbrücke an der Wuhlheide. Außerdem Ostpreußendamm, Baumschulenstraße und Rudolf-Rühl-Allee. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der rbb24 Inforadio-App.
Und jetzt wird es 15.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Sabine Dahl. Flugexperten sagen, die gefährlichsten Minuten bei einem Flug sind der Start und die Landung. Ist die Maschine erstmal an 10.000 Metern Höhe, dann müsste der Flug eigentlich ganz geschmeidig laufen. In Indien ist eine Maschine kurz nach dem Start abgestürzt. Werner Schoninger hat die Nachrichten.
Bei dem Flugzeugabsturz in Indien sind nach Einschätzung der örtlichen Polizei alle Insassen ums Leben gekommen. An Bord der Air India-Maschine waren 242 Menschen. Wie viele Menschen am Boden zu Schaden gekommen sind, ist noch nicht bekannt. Für das ARD-Studio Neu-Delhi, Annalou Beckmann.
Nur wenige Minuten nach dem Start stürzte die Boeing 787 vom Typ Dreamliner ab, unmittelbar in einem Wohngebiet in der Millionenmetropole Ahmedabad im Nordwesten Indiens. Das Flugzeug krachte unter anderem in eine medizinische Hochschule. Die Ursache für den Absturz ist bislang unklar. An Bord waren 230 Passagiere und die 12-köpfige Besatzung. Laut der Fluggesellschaft Air India stammen die meisten Insassen aus Indien. Außerdem sollen etwa 50 Briten, 7 Portugiesen und ein Kanadier im Flugzeug gewesen sein. Die Fluggesellschaft hat einen Krisenstab und ein Hilfsteam für Angehörige eingesetzt. Auf Fernsehbildern ist eine meterhohe schwarze Rauchsäule über der Absturzstelle zu sehen. Die Lösch- und Rettungsarbeiten laufen.
Bundesverteidigungsminister Pistorius hat die verstärkten russischen Luftangriffe auf die Ukraine verurteilt. Moskau setze damit ein klares Zeichen, dass es derzeit kein Interesse an einer friedlichen Lösung habe, sagte er bei seiner Ankunft in Kiew. Pistorius ist heute zu Gesprächen in die ukrainische Hauptstadt gereist. Dabei soll es unter anderem um die militärische Unterstützung für das Land gehen. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. In der Nacht zu heute war wieder die östliche Großstadt Kharkiv Ziel massiver Angriffe. Das IFO-Institut hat eine positive Prognose für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft abgegeben. Voraussetzung sei, dass sich der Handelskrieg mit den USA nicht verschärft und die Bundesregierung die wirtschaftlichen Reformen umsetzt, die sie angekündigt hat. Vom Sitz des Instituts in München, Christine Bergmann.
Unter den genannten Voraussetzungen könnte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% wachsen und im nächsten sogar um 1,5%. Damit ist das IFO-Institut auch deutlich optimistischer als noch im Frühjahr. Positiv stimmt sie zum einen, dass die Bürger wieder mehr konsumieren und dass sich die Stimmung in den Unternehmen seit einigen Monaten stetig verbessert. Allerdings haben die Münchner Forscher auch ausgerechnet, was passiert, wenn ihre Annahmen nicht eintreten, vor allem wenn sich der Handelskrieg verschärfen sollte. Dann wird das Wachstum deutlich geringer ausfallen und die Wirtschaft wieder in die Stagnation zurückfallen.
Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat erneut die Zukunft des Deutschlandtickets in Frage gestellt. Im Abgeordnetenhaus erklärte der CDU-Politiker, es sei derzeit unklar, ob sich das Land Berlin das Ticket auch weiterhin leisten kann. Derzeit bezuschusst Berlin das Deutschlandticket mit rund 145 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt. Angesichts aktueller Diskussionen über Steuerentlastungen sei diese Summe künftig kaum noch zu stemmen, betonte Wegner. Am einfachsten wäre es deshalb, wenn der Bund die Kosten vollständig übernehmen würde. Berlins Verkehrssenatorin Bonde setzt auf digitale Technik, um den Verkehr in Berlin fließen zu lassen. Bei einer Debatte im Abgeordnetenhaus zur Verkehrspolitik der schwarz-roten Koalition sagte die CDU-Politikerin, es gehe darum, durch digitale Steuerung mit Echtzeitdaten auf Staus zu reagieren, bevor sie entstehen. Mit Blick auf die marode Infrastruktur verwies Bonde auf den Masterplan Brücken, der im Sommer in Kraft treten soll und mit dem schneller neu gebaut oder saniert werden könne. In den nächsten 10 Jahren betreffe das 120 Brücken. Die Opposition hat die Verkehrspolitik der schwarz-roten Koalition zuvor kritisiert. Von den Grünen etwa hieß es, vor allem die CDU denke dabei ausschließlich an Autofahrer. Der medizinische Dienst fordert, pflegende Angehörige zu entlasten. Das geht aus dem aktuellen Report zur Pflegebedürftigkeit hervor. Der medizinische Dienst ist eine Expertenorganisation der gesetzlichen Krankenkassen und stellt unter anderem die Pflege gerade fest. Die stellvertretende Vorsitzende Engler sagte, nötig sei eine umfassende Reform. Die konkreten Lebensumstände der Patienten müssten stärker berücksichtigt werden. Außerdem sollten der medizinische Dienst, die Pflegekassen und die Pflegeberatung vor Ort stärker vernetzt werden. In Deutschland sind rund 5,6 Millionen Menschen pflegebedürftig. Die meisten Menschen werden zu Hause gepflegt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter bis zum Abend sonnig und trocken. Aktuell in Berlin Buch 22 Grad und in Kreuzberg 24, in Grünow 20 und in Forst 24 Grad. Auch morgen wieder durchweg sonnig und trocken, 23 bis 27 Grad. Und am Sonnabend meist ungestörter Sonnenschein, kaum Wolken und trocken, dazu sommerlich warm bis heiß. Die Zeit 15.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ist derzeit in der Ukraine und er verurteilt die verstärkten russischen Luftangriffe, die russischen Luftangriffe auf die Ukraine. Russland fliegt ja zurzeit verstärkt Drohnenangriffe in der Nacht zu heute, zum Beispiel auf die östliche Großstadt Kharkiv. Wie geht es den Menschen, die ja immer noch dort leben? Unsere Korrespondentin Andrea Beer hat in Kiew einen älteren Mann und seine noch ältere Mutter getroffen. Durch die Eroberung von Mariupol gleich zu Beginn des russischen Einmarsches haben sie ihre Heimat dort verloren und haben am Ende eigentlich nur ihr nacktes Leben gerettet. Was das für sie bedeutet, das erzählen sie jetzt.
Jaroslav Anatoljewitsch Dolzhenko wickelt Schokolade aus und stellt Kuchen auf den Kaffeetisch. Im Wohnzimmer der kleinen Kiewer Wohnung, in der er mit seiner hochbetagten Mutter Tamara und dem Hund Asja lebt. Im Herbst 2022 gelingt ihnen die waghalsige Flucht aus dem russisch besetzten Mariupol. Seitdem schwankt dieser lebhafte Mann Ende 60 ständig hin und her zwischen der wilden Hoffnung auf einen Sieg und tiefer Depression. Ich liege den ganzen Tag mit meiner Mutter auf dem Sofa. Ich lege mich hin, um einzuschlafen, um mich an nichts mehr erinnern zu müssen. Ich versuche zu schlafen. Ich will überhaupt nichts mehr. Sein Lebenswerk haben die russischen Invasoren in Schutt und Asche gelegt. Ikonen, Gemälde, meterweise Regale mit Büchern, Fotoalben, Bilder von Mariupol, Uhren, selbstgemachtes Spielzeug aus Schrott oder seine Rosenbeete. All das gibt es nicht mehr. Meine Rosenbeete sind nun Gräber, erzählt Vyacheslav Dolzhenko. Denn dort habe man Opfer der russischen Angriffe begraben müssen. Die Ukraine wird Gebiete abtreten müssen, heißt es im Ausland oft lapidar. Und je nach Laune fordert das auch US-Präsident Donald Trump. Auf diesen setzt Vyacheslav Dolzhenko zu Beginn noch eine vage Hoffnung. Doch inzwischen ist er vollkommen desillusioniert. Denn auch dann werde Putin doch nicht Halt machen. Warum gibt Trump denn nichts ab? Soll er Russland doch Alaska geben? Dabei haben die doch genug eigenes Territorium. Ich bin mal an den Baikalsee gefahren. Dieser Zug fährt, ich weiß schon gar nicht mehr wie lange, 8 Tage. Wozu brauchen sie denn noch mehr Territorium? Wozu denn? Trump hätte Putin unter Druck setzen müssen, findet Vyacheslav Dolzhenko. Den Abzug aller Truppen und Reparationen fordern und bei einem Nein aus Moskau der Ukraine verlässlich und viele Waffen liefern. Ohne Amerika ist es schwer, seufzt er. Jetzt wissen wir nicht einmal, ob Amerika uns weiterhelfen wird. Wenn Amerika nicht hilft, dann ist es vorbei. Und den Taurus bekommen wir auch nicht. Mit dem Beginn des Großangriffs belagert die russische Armee auch Mariupol. 3 lange Monate bombardiert sie Wohnungen, Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen, das Azovstalwerk oder das zentrale Theater. Vyacheslav Dolzhenko wohnt direkt daneben und im März 2022 bekommt er die Bombardierung des Theaters hautnah mit. Überall liegen Leichen, erzählt er, und auch sein Haus brennt lichterloh und im Hof wird geschossen. Überall ist Rauch, er hat nur wenige Minuten und eine waghalsige Idee. Durch eine Luke wirft er seine Mutter mehr als 3 Meter tief in den vollgestellten Keller, der eine Türe nach draußen hat. Dort lagern Zäune mit Eisenspitzen und kantige Vordächer aus der Zeit vor der Revolution, wie er stolz betont. Ich öffne also die Luke und direkt vor mir ragen die Spitzen dieser alten Zäune hoch, diese eisernen Spitzen. Und ich werfe Kissen und Decken nach unten in dieses Loch. Alles, was ich in die Finger bekomme, Anzüge aus dem Schrank, einfach alles. Auch die Kleidung, die ich anhatte. Ich hatte doch nur wenige Minuten, um unten eine Art Polster zu machen. Überall war Rauch und ich hatte ja nur 2-3 Minuten. Und Vyacheslav Dolzhenko wirft seine schon damals über 90-jährige schmale, herzkranke Mutter durch diese rettende Luke hinunter und klettert nach. Die alte Dame hört schlecht. Was ist, fragt sie vom Sofa aus. Nichts, Mamulia. Sie sitzt vor einem bunten Wandteppich auf dem Sofa in der Kiewer Wohnung. Gib Pfötchen, sagt sie zum Hund. Und nickt kummervoll. Ihr Sohn hat das dünne weiße Nachthemd, das sie damals trägt, aufgehoben. Voller dunkler Harzflecken hält er es anklagend in die Höhe. Sie retten das nackte Leben und irren dann durch rauchende Ruinen, schlafen tagelang auf Müll, auf Pappe und losen Brettern, finden schließlich in einem ausgebrannten Haus eine Art Obdach. Erinnerst du dich? Ruft er der Mutter zu. Er wickelt sie in Zellophan, weil sie keine Kleider haben. Sie binden sich Plastiktüten um die Füße, denn sie haben auch keine Schuhe. Vyacheslav Dolzhenko klaubt verdorbene Lebensmittel aus dem Müll und fängt Wasser aus Dachrinnen auf. Später kommen sie in der zerschossenen Ruine von Bekannten unter. Kein Strom, kein Gas, keine Heizung, keine Verbindung zur Außenwelt. So harren sie wie Hunderttausende weitere aus in dunklen Kellern und Ruinen. Wie viele Zivilisten in Mariupol getötet wurden, ist unklar, so der ukrainische Präsident Zelensky im Interview mit der italienischen Journalistin Cecilia Sala. Aber es könnten Tausende sein oder sogar Zehntausende, so Zelensky. Der schwarz-weiße Hund Asia streift um Vyacheslav Dolzhenko herum. Dieser hockt im Schneidersitz auf dem bunten Wohnzimmerteppich der bescheidenen Kiewer Wohnung, die sie nur mit Spenden aus Deutschland bezahlen können. Mutter und Sohn haben monatlich umgerechnet nur rund 260 Euro. Das sind ihre schmalen Renten und die magere staatliche Unterstützung für Binnenvertriebene. Russischer Großangriff, Besatzung, Flucht, Verlust von Haus, Wohnung und persönlichen Dingen, Tod von Angehörigen, Freunden oder Nachbarn. Millionen Menschen wie Vyacheslav Dolzhenko müssen das verkraften. Wir werden das viele Jahrzehnte lang verarbeiten müssen, vermutet Andriy Holowin. Der Priester aus dem Kiewer Vorort Bucha hat den Horror russischer Besatzung selbst miterlebt und auch, wie das Überlebende ins Mark erschüttert hat.
Im Moment spüren wir die Folgen noch nicht, weil wir unter Adrenalin stehen, denn es herrscht Krieg. Aber ich glaube, in der Ukraine gibt es keine Familie, die nicht auf irgendeine Weise betroffen ist. Es gibt keinen, dem es gut geht, während es anderen schlecht geht. Die Folgen werden wir sehen. Jetzt sehe ich, dass leider die Weltordnung zusammenbricht. Was nach dem Zweiten Weltkrieg einige Jahrzehnte lang Frieden und Stabilität war, das gibt es leider nicht mehr. Und jetzt wird sich etwas ändern. Ich wünsche mir sehr, dass dieses Etwas ein menschliches Gesicht haben wird. Dass nicht nur Geld an erster Stelle steht, sondern auch moralische Werte.
Unterdessen haben die Besatzer Wjatscheslaw Dolschenkos Mariupol verwandelt in ein zynisches Vorzeigeprojekt. Als wahre Meister der Propaganda gaukeln sie der Welt wieder Aufbau und Alltag vor. Dieser ist in Wirklichkeit geprägt von einem enormen Besatzungsdruck in allen russisch besetzten ukrainischen Gebieten. Auf der Krim, in Teilen der Gebiete Donetsk, Luhansk, Saporizhia und Cherson. Wjatscheslaw Dolschenko merkt das, wenn er mit Menschen im besetzten Mariupol Kontakt aufnimmt. Ich habe noch Bekannte dort, aber sie können am Telefon nicht offen reden. Russland hat dort strikt krimmeltreue Besatzungsverwaltungen etabliert. Unter anderem russische Nationalgardisten und FSB-Geheimdienstler sollen jeden Widerstand ersticken, sagt Ostap vom staatlichen Zentrum für nationalen Widerstand in Kiew, das die Situation in den russisch besetzten Gebieten beobachtet. Das Strafsystem dort beschreibt er so.
Der FSB leitet die russische Polizei. Hinzu kommen die russische Nationalgarde und andere Einheiten, die für die Umsetzung sogenannter Antisabotagemaßnahmen in den jeweiligen Städten verantwortlich sind. So spüren sie gezielt Menschen auf. Gemeinsam mit der russischen Nationalgarde errichten sie feste und mobile Checkpoints, kontrollieren die Leute ständig, machen Durchsuchungen und Menschen werden in Keller gesperrt.
In solchen Kellern und Gefängnissen ist systematische Folter an der Tagesordnung. Das belegen zahlreiche Berichte der Vereinten Nationen sowie internationaler und ukrainischer Menschenrechtsorganisationen, darunter das renommierte Center for Civil Liberties der Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matwitschuk. Russisch besetzte Gebiete sind ein rechtsfreier Raum voll willkürlicher Gewalt, den Scheinabstimmungen legitimiert haben sollen. Meinungs- und Pressefreiheit sind abgeschafft und die russische Propaganda soll sich über Kindergärten, Schulen und Arbeitsplatz in den Köpfen verfestigen. Laut Ostap werden ukrainische Jungen und Männer zudem in die russische Armee zwangsmobilisiert. Ukrainerinnen und Ukrainer bezahlen mit dem russischen Rubel und müssen russische Pässe annehmen. Ohne russische Zwangsdokumente gelten ukrainische Bürgerinnen und Bürger als Ausländer. Es gibt dann weder Rente noch Arztbesuche oder einen Führerschein, konstatiert Ostap vom staatlichen Zentrum für nationalen Widerstand. Menschen in den besetzten Gebieten müssten ihr Eigentum zudem neu registrieren, etwa Autos und Wohnungen. Wer das umgeht, wird schlicht enteignet. Moskau siedelt systematisch Menschen aus Russland in den besetzten ukrainischen Gebieten an, die sich Immobilien unter den Nagel reißen. Wohin könnten wir zurückkehren, murmelt Wjatscheslaw Dolschenko und seine braunen Augen schauen müde. Sie wollen den Krieg einfrieren und ein Einfrieren wäre das Ende. Das war's. Dann sammelt Russland seine Kräfte und geht wieder gegen uns vor. Und das wird endlos so weitergehen. Geht weg aus unserem Gebiet. Das ist unser Land. Sie haben unsere Gebiete schon in ihre Verfassung aufgenommen. In ihrer Verfassung. Sie werden nicht gehen. Sie werden uns nie in Ruhe lassen. Abwesend zerknüllt er die silberne Schokoladenpackung. Wir werden noch siegen, wiederholt er dann fast beschwörend. Nicht wahr? Es wird einen Sieg geben, oder? Ich lebe nur in der Hoffnung, dass es einen Sieg geben wird und wir nach Hause fahren. Denn ich kann nicht mehr.
Sagt dieser Mann, der durch den russischen Überfall auf die Ukraine seine Heimat verloren hat. Und er hat gesprochen über sein Heimweh nach Mariupol mit unserer Reporterin dort, mit Andrea Beer.
Ein jährlicher Höhepunkt. Das Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker. In diesem Jahr geht's musikalisch quer durch Nord- und Südamerika. Tänzerische Klänge aus Mexiko, Venezuela, Puerto Rico. Folk aus Nordamerika. Am Pult der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel. Ein musikalisches Fest unter freiem Himmel. Am 27. und 28. Juni. Voller Rhythmus, Gefühl und Fernweh. Erleben Sie die Berliner Philharmoniker live in der Waldbühne.
Und da sind wir beim Wetter in Berlin und Brandenburg. Wunderbares Sommerwetter da draußen. 23, 24 Grad in Berlin, 24 Grad in Cottbus, 22 Grad in Frankfurt an der Oder. Damit haben wir eigentlich die Höchstwerte für heute erreicht. Blauer Himmel, Sonnenschein bis zum Abend. Der Wind weht böig aus Nordost. Morgen genauso sommerlich und es werden bis zu 27 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Werner Schoninger jetzt wieder.
Mit dem Baustellenstau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke in Richtung Havelland ab Großkreuz 45 Minuten plus in Richtung Werder ab Potsdam Nord 20 Minuten. Gute Nachrichten von der A113 Richtung Berlin. Der Tunnel Alt-Glienicke ist jetzt wieder offen. In Berlin ist der Feierabendverkehr im Gang. Probleme gibt es in Hermsdorf. Die Berliner Straße B96 ist nach einem Unfall zwischen Tegeler Straße und Rubinienweg in beiden Richtungen gesperrt. Auf der A100 staut es sich Richtung Wedding ab Innsbrucker Platz 15 Minuten plus und länger dauert es deshalb auch entlang des Stadtrings, so auf Fürstenbrunner Weg und Spandauer Damm. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
16 Uhr wird es jetzt. Schönen guten Tag.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Sabine Dahl im Studio. 242 Passagiere waren an Bord. Fluggäste und Crewmitglieder. Viele Inder, aber auch Briten, Portugiesen, Kanadier. Wir müssen einen Flugzeugabsturz in Indien vermelden. Die Boeing-Maschine war auf dem Weg nach Europa, nach London. Werner Schoninger hat die Nachrichten.
Bei dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien hat es nach Angaben der Behörden wohl keine Überlebenden gegeben. An Bord der Maschine waren 242 Menschen. Auch am Boden hat es Tote gegeben. Wie viele ist noch unklar. Die Boeing 787 war auf dem Weg von Ahmedabad nach London. Dort drückten Politiker ihr Mitgefühl aus. London-Korrespondentin Franziska Hoppen.
Die Szenen nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad seien verheerend, twitterte Premierminister Keir Starmer. Seine Gedanken seien bei den Passagieren und ihren Familien. Er werde laufend über die Situation informiert. König Charles III. Und seine Frau Camilla teilten in einem Statement mit, ihre besonderen Gebete und ihr tiefstes Mitgefühl gelte den Familien und Freunden all derer, die von diesem tragischen Vorfall in so vielen Ländern betroffen seien. In der Fragestunde im Londoner Parlament äußerte sich auch der britische Außenminister. Sein Ministerium habe in London und in Delhi Krisenteams eingerichtet, um Unterstützung leisten zu können.
Bundesverteidigungsminister Pistorius hat die verstärkten russischen Luftangriffe auf die Ukraine verurteilt. Moskau setzte damit ein klares Zeichen, dass es derzeit kein Interesse an einer friedlichen Lösung habe, sagte er bei seiner Ankunft in Kiew. Pistorius ist heute zu Gesprächen in die ukrainische Hauptstadt gereist. Dabei soll es unter anderem um die militärische Unterstützung für das Land gehen. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. In der Nacht zu heute war wieder die östliche Großstadt Kharkiv Ziel massiver Angriffe. Der diplomatische Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran kündigte den Bau einer weiteren Nuklearanlage an. Damit reagiert die iranische Führung auf den Druck des Westens, endlich sein gesamtes Atomprogramm gegenüber internationalen Inspektoren offenzulegen. Am Vormittag hat die Internationale Atomenergiebehörde in Wien formell festgestellt, dass der Iran seine Verpflichtungen zur Zusammenarbeit nicht erfüllt. Inspektoren der Behörde haben nach eigenen Angaben in Einrichtungen abseits der bekannten Atomanlagen Spuren von Uran und andere Hinweise auf geheime Aktivitäten gefunden. Berlins Verkehrssenatorin Bonde setzt auf digitale Technik, um den Verkehr in Berlin fließen zu lassen. Bei einer Debatte im Abgeordnetenhaus zur Verkehrspolitik der schwarz-roten Koalition sagte die CDU-Politikerin, es gehe darum, durch digitale Steuerung mit Echtzeitdaten auf Staus zu reagieren, bevor sie entstehen. Mit Blick auf die marode Infrastruktur